Donald Trump, die Fußball-WM, Leihmutterschaft, Kanada und Migration. Fünf Themen, die zeigen, wie tief Amerika gerade im Wandel steckt. Und darüber sprechen wir jetzt. Los geht's.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Sandra, es ist Sonntagnachmittag, das WM-Spiel hat noch nicht begonnen. Wie ist die Stimmung in New York?
In New York ist ganz schön was los, zumindest sehe ich das auf Social Media. Ich begebe mich nicht zu den großen Menschenmengen, aber ich habe Aufnahmen gesehen vom Times Square, der rappelvoll ist mit Argentiniern, die da Musik machen und tanzen und Stimmung. Also das wirkt alles sehr fröhlich und ausgelassen und positiv.
Wie fühlt sich denn Amerika heute so vor dem WM-Finale an, auch wenn du nicht auf den Straßen bist? Wie ist die Stimmung?
Okay, also wenn ich die Medien hier durchgehe, das ist kein Thema, was ganz oben steht. Das sind andere Themen, gesellschaftspolitische, kulturkritische, solche Sachen. Ich würde sagen, was vielleicht auch noch zusammenhängt mit Fußball, ist die Luftqualität hier bei uns. Heute ist es sonnig. Ich habe Fotos gesehen vom Stadion. Da sieht es ein bisschen diesig aus. Das ist aber nichts verglichen, wie es hier in den letzten Tagen war. Es war zwar in New York, also Manhattan zumindest nicht dunkelorange, aber es war sehr, sehr gelb, hellorange. Und das längere Zeit hat irgendwie, drückt total auf die Stimmung. Ich hatte das schon mal, da war ich eine Woche in Hongkong, da war auch so ein, das war ein bisschen bräunlicher noch. Irgendwie, keine Ahnung, das Nervous System warnt einen da, dass das irgendwie implizit eine Gefahr ist. Ich fand es sehr unangenehm. Es ist jetzt besser geworden, aber es kann natürlich immer wieder drehen.
Was zu lesen ist, dass Donald Trump gemeinsam mit seiner Frau Melania und dem FIFA-Chef Infantino heute in einer Glaskabine im MetLife-Stadion sitzen sollen. Nicht unbedingt aus Sicherheitsgründen, sondern wegen der Luftqualität, weil der Rauch der kanadischen Waldbrände ja bis nach New Jersey zieht und die Luft wohl als sehr ungesund eingestuft wird. Aber für viele New Yorker ist es ja mittlerweile Alltag im Sommer, dass ihr einen orangefarbenen Himmel habt und dass es Warnungen fürs Joggen draußen gibt.
Also Routine würde ich jetzt noch nicht sagen. Das letzte Mal, das mir in Erinnerung ist, war vor 2 Jahren. Da war es ganz schlimm, da war es auch sehr orange. Letztes Jahr sind wir verschont worden. Wir haben hier öfter trotzdem schlechte Luftqualität und bekommen da auch Warnungen. Das ist meistens, wenn es sehr heiß ist. Obwohl wir eigentlich umgeben sind von Wasser, im Grunde genommen wie eine Insel, sollte man meinen, dass dadurch mehr eine frische Brise kommt. Aber die Amerikaner sind da auch so leicht hysterisch und sehr pingelig. Aber man muss sagen, jetzt haben sich auch viele Ärzte zu Wort gemeldet im Hinblick auf diese Einschränkungen der Luftqualität und tatsächlich auch mal im Einzelnen dargelegt, wie unglaublich schädlich das ist und dass sie auch in den Notfallaufnahmen einen höheren Zulauf sehen. Also Leute, die Lungenprobleme, Atemprobleme und andere Vorerkrankungen haben, die merken das jetzt schon. Ich habe bis jetzt persönlich noch nichts gemerkt, außer dass es riecht. Also man merkt das schon und man sieht mehr Leute, die mit Maske jetzt rumlaufen.
Trump schwingt trotzdem mit der Zollkeule gegen Kanada und will für die Kosten der Luftverschmutzung eine Entschädigung.
Ja, ich habe das zuerst nicht geglaubt. Ich dachte, das ist KI, das kann ja wohl nicht sein. Aber tatsächlich, das stimmt. Allerdings muss man sagen, dass gleichzeitig von einigen der Staaten in Amerika wir auch selbst eigene Waldbrände haben und dieser Qualm zieht nach Kanada hoch. Also die könnten den Spieß auch umdrehen. Aber die Kanadier in der Vergangenheit, die haben traditionell uns immer geholfen, wenn wir große Brandherde hatten, haben Flugzeuge geschickt und Feuerwehrleute. Und jetzt, wo sie in Not sind, hilft Donald Trump ihnen nicht nur nicht, sondern droht ihnen auch noch Konsequenzen an, obwohl sie das Gleiche von uns abbekommen. Das ist aber nochmal eine andere Story als das, was aus den einzelnen Bundesstaaten kommt. Da sind Gouverneure viel hilfsbereiter, natürlich insbesondere, wenn man eine Grenze teilt mit Kanada. Also das ist jetzt nicht das einzig Ausschlaggebende, was Donald Trump sagt, aber es kommt natürlich geradezu grotesk, wenn er dann zusätzlich unter dem Leid, was Kanada da hat, dafür dann auch noch Strafen androht.
Vielleicht auch eine Drohkulisse, die halt vor allem innenpolitisch wirken soll.
Ja, alles ist Performance-Theater für Donald Trump. Das ist Unterhaltung und die Trumpisten springen auf alles auf. Es gibt ja mittlerweile auch viele YouTuber, die nur zu Trump-Veranstaltungen gehen und da den typischen Trump-Anhänger interviewen. Und man denkt, das muss gefaked sein, das muss KI sein, das kann nicht echt sein, weil die reihenweise Leute vor die Kamera kriegen, die unglaublichsten Verschwörungstheorien kundtun. Sie haben letzte Woche noch Marilyn Monroe in Texas getroffen und andere Leute, die verstorben sind. Also man sieht viele, die MAGA-Bewegung hat viele Leute angezogen, genau wie damals die QAnon-Bewegung, die es ja in Teilen immer noch gibt, die geistig labil sind, die sich leicht einfangen lassen, manipulierbar sind, beeinflussbar, die sich an solchen Geschichten festhalten.
Ja, der einzelne Zollsatz ist Lärm, aber das Muster wiederholt sich ja. Erst Zölle wegen Fentanyl und jetzt wegen Rauch. Für europäische Unternehmen, die mit den USA handeln, ist das ja ein sich wiederholendes Muster einer Unberechenbarkeit. Also die Unkalkulierbarkeit ist Dauerzustand.
Ja, du sitzt ja in Europa. Was sagen dir denn deine Interviewpartner?
Sind zunehmend verunsichert und rechnen immer wieder mit neuen Attacken. Also planbar ist da gar nichts.
Das ist hier ähnlich. Die Leute versuchen sich zu arrangieren mit dem System, entweder Kontakte zu knüpfen mit dem Trump-Lager, wenn es auch nur über Mittelsmänner läuft, oder komplett unterm Radar zu bleiben, weil sie in Sparten oder in Firmen sind, die unabhängig von der Administration weiterhin sehr gut laufen. Und dann versucht man einfach, das so weiter durchzuziehen.
Aber sag mal, hast du mitbekommen, dass Trump sich ja auch dazu geäußert hat, wo die nächste WM stattfinden soll? Wie kam das denn bei euch an?
Ja, klaro, normal. Also Autokrat in Action. Und Sport ist für die immer wichtig. Und dass er jetzt sagt, wir teilen uns die Hemisphären auf in der Welt und die Machtsphären. Und dazu gehört jetzt auch der Sport. Und Kanada und Mexiko dürfen dann nächstes Mal nicht mehr dabei sein als Austragungsorte. Das habe ich nun tatsächlich für völlig ernst gehalten direkt.
Aber faktisch ist das ja eigentlich komplett gegenstandslos. 2030 ist längst vergeben an Marokko, Portugal, Spanien mit Eröffnungsspielen in Südamerika zum 100. Jubiläum und 2034 folgt Saudi-Arabien. Also nach FIFA-Regel wären die USA ja frühestens 2038 überhaupt wieder wählbar. Also Trump spricht über eine Zukunft, die es in dieser Form ja gar nicht mehr gibt.
Inwieweit Infantino ihm da noch entgegenkommt, keine Ahnung. Aber gehen wir jetzt mal erst davon aus, dass das nicht möglich ist. Es gibt ja auch vertragliche Vereinbarungen und Bindungen, die kann man nicht so einfach brechen. Aber das Wichtige daran ist, dass Donald Trump zunehmend und auch erfolgreich die Grenzen des Sagbaren verschiebt und des Machbaren. Und das gehört einfach dazu, dass Donald Trump dann dieses Tabu einmal bricht und sagt, wisst ihr was, die Spiele mögen vergeben sein, wir kippen das alles, ich krieg das jetzt alles, wir teilen uns das auf untereinander. Ob das dann letztendlich passiert oder nicht, ist die zweite Frage. Aber bei den Trump-Anhängern bleibt hängen, der ist ein Macho, der ist männlich, der setzt seine Interessen durch, so wären wir auch gern. Was dann nachher passiert, ist dann schon längst wieder vergessen.
Wir hatten ja zuletzt immer wieder über diese Eis-Todesfälle gesprochen. Da gab es jetzt mehr. Was ist denn da genau passiert?
Ja, ich habe bei unserem letzten Podcast gesagt, Gedankenexperiment, was ist denn eigentlich? Weil es gab ja also Anfang des Jahres schon mal zwei, wo zwei Amerikaner erschossen worden waren, Demonstranten. Und dann jetzt gerade in den letzten Tagen, kurz aufeinanderfolgend, nochmal zwei Erschießungen, beide Verwechslungen. Und da habe ich beim letzten Podcast gesagt, was ist denn eigentlich, wenn jetzt pro Tag mehrere erschossen werden? Oder in der Woche drei oder fünf, regelmäßig. Was machen wir denn dann, dass wir das Ganze nicht mehr eingehegt bekommen? Das war Donnerstagvormittag meine Zeit, als wir gesprochen haben. Am gleichen Abend ist eine Demonstrantin von einem Beamten, von einem Officer, der in einer Eisgefängnis arbeitet, hat er sie angeschossen. Sie ist dann ins Krankenhaus gekommen, sie hat das überlebt, ist jetzt zur Rekonvaleszenz zu Hause. Aber die schießen halt einfach, die ziehen den Revolver. Und gerade ist bekannt geworden, dass das FBI die Anweisung bekommen hat, zukünftig solche Fälle nicht mehr zu untersuchen. Das heißt, diese carte blanche, von der ich gesprochen habe, diese absolute Immunität, die diese Männer innehaben, diese Eisbeamten, sind ja überwiegend Männer, tatsächlich scheint sich zu verfestigen. Und zum Beispiel derjenige, der den 26-Jährigen, ich glaube, es war ein Kolumbianer, erschossen hat, ein Familienvater, wo seine dreijährige Tochter das mit ansehen musste, der hat zwei Ex-Frauen, die beide gesagt haben, der hat mentale Probleme, ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, Schizophrenie, also jedenfalls ernsthafte mentale Probleme. Der hat beide Frauen physisch total vermöbelt und fertig gemacht. Der hat die 13-jährige Tochter in den Wohnzimmertisch, Glastisch, glaube ich, reingeschoben. Also extrem gewalttätig. Hatte, glaube ich, wenn ich es eben richtig gesehen habe, selbst noch eine Klage angestrengt, weil er hatte irgendeinen Unfall oder irgendwas, hatte da eine Gehirnbeeinträchtigung. Also das ist alles dokumentiert, ja. Diese Anzeigen der Frauen. Ich glaube, es gab sogar Gerichtsverfahren. Und so ein Mann, der gewalttätig ist, den als Eisbeamten einzustellen, ist unsäglich. Und das ist ja nicht der einzige. Da werden ja massenweise Leute eingestellt, die nicht nur nicht qualifiziert sind, kein Training bekommen, die Grundvoraussetzungen nicht erfüllen, sondern die tatsächlich auch eine ganz besonders gewalttätige Vergangenheit hinter sich haben und eine extreme Gewaltbereitschaft besitzen.
Was macht das denn mit der Gesellschaft, wenn du einkaufen gehst oder so? Sind die Leute misstrauischer? Wie ist denn das?
Ich bin hier in Manhattan auf der Upper East Side. Ich bewege mich hauptsächlich im Midtown. Beruflich auch oder eben im Financial District, der ganz im Süden ist. Ich selbst habe noch keine Eisbeamten gesehen. Also es kann sein, dass ich Leute mit den Westen gesehen habe, aber ich habe jedenfalls noch keine Auseinandersetzung gesehen. Ich habe noch nichts gesehen, wo Eisbeamte Leute abgeführt haben. Deswegen ist das in Manhattan für meine Begriffe noch nicht so präsent. Aber trotzdem macht das was mit dir. Wir kriegen ja alle die Nachrichten mit. Wir kriegen alle diese Brutalität, die Ungehemmtheit und vor allen Dingen auch die Immunität dieser Leute mit. Und wir wissen alle, wenn dann denn irgendwann einer kommt und man gefällt ihm nicht oder man kommt ihm irgendwie in die Quere, dann können die einen abknallen. Einen selbst und natürlich andere Leute haben Angst um ihre Kinder, die an der Universität sind oder für andere Verwandte, die irgendwo arbeiten. Es geht ja nicht nur um einen selbst, es geht um dieses ganze gesellschaftliche Klima, was Donald Trump absichtlich vergiftet und bisher so ziemlich uneingeschränkt. Ich habe vor einem knappen Jahr, möchte ich sagen, bei Maybrit Illner gesagt, dass es bei diesen Eisfestnahmen um eine ethnische Säuberung sich handelt. Da gab es einen Riesenaufschrei. Ethnische Säuberung bedeutet nicht, dass man Leute umbringen muss. Das bedeutet, dass man die versucht, aus dem Herrschaftsgebiet herauszubekommen. Und wir sehen ja genau systematisch, welche Leute die einkassieren. Sie haben jetzt auch mehrere indigene Amerikaner, Ureinwohner, unter anderem eine Großmutter, einbehalten. Also wir sehen, dass das ganz systematisch ist, dass es auch so aus dem Weißen Haus kommt von Steve Miller und Marco Rubio hat auch eine Rede in der Richtung gehalten. Und Stephen Miller hat gerade gesagt, dass all die Linken, also alle, die nicht auf Linie sind, sind entartet und die sehen auch alle entartet aus. Guckt sie euch doch an, wie die aussehen. Man erkennt die doch sofort. Also alle, die keine Magerleute sind. Ich meine, okay, da könnte ich sagen, guckt dir mal an, wie die Leute aussehen, die im Mar-a-Lago rumlaufen. Aber lassen wir das mal beiseite. Also da wird ganz gezielt Stimmung gemacht mit rhetorischen Mitteln, die sehr, sehr, sehr an die deutsche Vergangenheit erinnern.
Gibt es denn Gegenwind von irgendeiner Stelle?
Es gibt Gegenwind auf Social Media, es gibt Proteste, Demonstrationen, aber die sind relativ überschaubar. Ich sehe da noch nichts, was geeignet wäre, dieser Bewegung Einhalt zu gewähren. Man kann natürlich auch argumentieren, dass gegen vieles geklagt wird. Das ist auch so. Es gibt auch viele Menschenrechtsvereinigungen oder auch mein Berufsstand, juristische Vereinigungen, die dagegen vorgehen. Da muss ich also wirklich sagen, Hut ab. Das sind einzelne, vor allen Dingen einige Spitzenjuristen, die sind ja auch sehr bekannt. Die hat Donald Trump auch direkt persönlich angegriffen, ins Visier der Öffentlichkeit gerückt für seine MAGA-Anhänger und verteufelt. Also da gehört schon sehr, sehr viel Mut dazu. Es sind alles ältere, muss wieder sagen, Herren. Die machen einen tollen Job. Nur das Problem ist, wenn Donald Trump so eine Flut an Unrechtmäßigkeiten, Ungesetzmäßigkeiten lostritt, kommt das juristische System kaum noch hinterher. Und dann ist das Problem, dass der Supreme Court in weiten Teilen korrumpiert ist. Es gab auch gerade, ich habe die Überschriften gesehen, wieder Geldgeschenke an Supreme Court-Leute. Es sind ja 9 Richter, die demokratisch nicht legitimiert sind, die über das Schicksal der gesamten amerikanischen Nation entscheiden. Und es gibt viele rechtsradikale Donors, also superreiche Milliardäre, die sie beschenken. Und die fallen nicht unter die normalen ethischen Regeln, wo andere, zum Beispiel Richter, drunter fallen in dem ganzen Justizapparat. Die stehen da drüber und sind sozusagen, sollen sich selbst kontrollieren, machen sie aber offensichtlich nicht. Und ich glaube, das letzte war ein Richter von ihnen, ein Drittel seines Aktienportfolios ist in fossile Energien investiert. Ja, dass der nicht gegen solche Unternehmen vorgeht, im Gegenteil aber unterstützt, dass Subventionen gegen alternative Energieunternehmen und Technologien und so weiter, dass die durchgehen, dass sie keine Subventionen mehr erhalten und dass sie nicht weitermachen können, das ist doch klar. Also dieses System, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich von der politischen Ausrichtung her konservativ von Hause aus und natürlich auch Kapitalistin. Kann ich wirklich so sagen. Aber dieses System hier ist so dermaßen korrumpiert. Ach so, eine der Neuigkeiten der letzten Woche, was ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, aber weitestgehend auch dann untergegangen ist, ist, dass Donald Trump, wenn er politisch sensible oder wirtschaftlich sensible Veröffentlichungen tätigt, Bekanntmachungen, das sollte er ja auf einem neutralen Kanal für alle machen. Macht er aber nicht. Das macht er auf seinem Truth Social, was kein Mensch guckt, aber was durch ihn lebt, was kommerziell ist, wo er seine Familie die Profite abgreifen. Und er hat jetzt gerade, diese Firma hat jetzt gerade angeboten, dass Subscribers, also Abonnenten dafür, und da denken Sie insbesondere an Wall Street Firmen und Hedge Funds und ähnliche Unternehmen, die sollen Milliseconds vorher Bescheid bekommen, bevor diese Nachricht für die Allgemeinheit veröffentlicht wird, damit die drauf wetten können und Trades machen können. Also da wird ganz konkret, ganz offen Politik verkauft an den Meistbietendsten vom Präsidenten selbst. Härter geht es ja kaum noch. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum die Trump-Familie sich nicht Gelddruckmaschinen in die Wohnung stellt, weil die könnten jetzt auch einfach oder die Banken anweisen, Nullen auf deren Konto hinzuzufügen, weil die brauchen gar nicht mehr das Theater zu machen. Es ist einfach so transparent Korruption und ein völlig gezinktes System, weil alle, die anständig spielen und sich an die Regeln halten, das Nachsehen haben.
Vielleicht drucken die sich ja demnächst mal Geld.
Ja, das kannst du laut sagen. Ja, nichts ist ausgeschlossen mehr hier.
Es passt natürlich ins Bild, weil schau dir Elon Musk an. Der hat sich Twitter jetzt X gekauft und hat auch die Handhabe über ein Social Network.
Ja, das hat er sicherlich nicht gemacht, weil er es als so ein gewinn-profitversprechendes Outlet er angesehen hat. Also eine tolle Investition. Nein, das hat er gekauft als politisches Machtmittel zur Beeinflussung der Massen, der Märkte, der Investoren. Und es hat ja auch gezogen, siehe SpaceX. SpaceX ist natürlich jetzt erstmal zusammengebrochen, wie ich vorher gesagt habe, weil es vor allen Dingen viel heiße Luft ist. Aber es funktioniert halt. Und die Trump-Regierung hat jetzt angekündigt, dass sie mit Millionen MAGA-Bewegungen in Europa unterstützen werden. Und da kann man auch von totaler Politik, die regen sich ja hier immer auf, von wegen angebliche Wahlbeeinflussung, politische Beeinflussung. Das macht die Trump-Administration jetzt ganz konkret in Europa.
Ich muss dich noch was anderes fragen, Sandra, was hier in Deutschland gerade hohe Wellen schlägt. Das Thema Leihmutterschaft. Das ist in Deutschland aus ethischen Gründen verboten, in den USA erlaubt. Jens Spahn, Fraktionschef von CDU und CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, musste darüber zurücktreten, weil er und sein Mann quasi ein Kind per Leihmutterschaft in den USA bekommen haben. Ist das ein Thema bei euch?
Das ist bei uns nicht angekommen. Ich habe es natürlich mitbekommen, weil ich die Medien, auch die deutschen Medien, durchforste jeden Tag. Ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland verboten ist. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel ein schwules, verheiratetes Paar. Die haben eine Tochter mit Leihmutterschaft bekommen. Die könnten keine besseren Eltern sein. Also die sind Helicopter-Parents. Das Kind hat Dior-Kleidchen und geht zur besten Schule. Und also war schon mit 4, konnte schon geistige Meisterleistungen verbringen, war wahrscheinlich Mensa-Mitglied. Also ich glaube schon natürlich, dass es durchaus gute Eltern sein können. Ich hatte mir nie da Gedanken drüber gemacht, weil ich also die auch ganz als ganz besonders fürsorgliche Eltern erlebe. Dann habe ich jetzt auch Argumente gehört dafür und dagegen. Ethische Bedenken kann ich auch nachvollziehen. Ich habe für mich keine abschließende Beurteilung bis jetzt gefunden. Aber ich glaube, da geht es auch bei Jens Spahn sekundär drum. Es geht vor allen Dingen darum, dass er und die Partei in der Vergangenheit ja wohl dagegen waren und dass die Wahrnehmung dann ist, dass Politiker, das war ja während Covid auch so, also keiner darf rausgehen, keiner darf sich treffen, aber die wurden ja dann reihenweise in Amerika, in Deutschland und in Großbritannien und wahrscheinlich vielen anderen Gegenden der Welt, wo das sanktioniert war, hat man nachher rausbekommen, die Politiker, die haben sich heimlich getroffen, ob das für Parteispendenveranstaltungen waren oder private Partys oder was auch immer. Und ich glaube, dass mit zunehmender Zeit da den Leuten die Toleranz komplett ausgeht und dass es ihnen von vielen Leuten wäre es wahrscheinlich völlig egal unter normalen Umständen, was ein schwules Paar macht. Okay, manche Leute wie in Amerika stoßen sich dran, aber ich denke mal, die Allgemeinheit hätte sich da jetzt nicht so dran gestoßen. Aber dieses Scheinheilige, was wir bei Politikern ja vor allen Dingen auch hier in den USA immer wieder sehen, dass sie das, was man vorgibt und das, was man tut, so sehr auseinanderläuft. Ich glaube, da ist die Toleranzgrenze extrem gesunken. Und deswegen, weil die Medien natürlich sich dann auch gerne an solchen Themen festbeißen, nicht mit Unrecht, dass man dann die Reißleine gezogen hat.
Aber ist ja kein Thema nur von schwulen Paaren, sind ja auch Heteropaare, wo die Frau kein Kind bekommen kann und die dann auf dieses Thema Leihmutterschaft schielen oder darauf ausweichen. Ist das bei euch gesellschaftlich weitgehend akzeptiert oder ist das ein Aufreger?
Ich würde sagen, es ist völlig akzeptiert. Es gibt immer mal wieder Fälle von Prominenten, die dann in die Schlagzeilen geraten und wo dann gegen die Frau gehetzt wird und gesagt wird, ach, die wollte wohl sich ihre Figur nicht verderben, wobei die in der Tat wohl tatsächlich keine Kinder bekommen konnte. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht über dieses Thema. Ich fand das völlig okay, genauso wie IVF, also künstliche Befruchtung. Das war allerdings im Wahlkampf und kurz nach der Wahl von Donald Trump ein Thema, weil da auch die Moralapostel auf den Plan gekommen sind und gesagt haben, oh, ihr fuscht in Gottes Handwerk hinein und das darf nicht. Und da schien ein Großteil der Republikaner tatsächlich das unterbinden zu wollen. Allerdings hatten sie da die Rechnung gemacht, ohne einen anderen Teil der MAGA-Bewegung, wie zum Beispiel Peter Thiel, der Tech-Milliardär aus dem Silicon Valley, der JD Vance finanziert hat und anderen, die darauf angewiesen sind und waren und das gemacht haben. Und Donald Trump, der eigentlich überhaupt keinen moralischen Kompass hat, hat dann schnell gemerkt, woher der Wind weht und hat das Thema fallen lassen. Also IVF ist jetzt hier künstliche Befruchtung weiterhin erlaubt. Auch das Thema, ob zum Beispiel schwule, lesbische Paare Kinder adoptieren dürfen, wurde hier ganz scharf diskutiert, sodass ich schon Angst bekommen habe um meine Freunde. Was bedeutet das denn jetzt für die, die schon Kind adoptiert haben? Will man denen dann die Kinder wegnehmen vom Jugendamt? Weil das Problem bei Donald Trump an diesen ganzen neuen Regelungen, zum Beispiel auch mit der Migration, wo ich ja selbst für eine Praktizierung von schärferen Regeln bin, ist nicht, dass das ab jetzt oder ab der Zukunft gelten soll. Das Problem ist, dass es auch immer alles rückwirkend gilt. Und das geht natürlich nicht, dass man dann Familien auseinanderreißt, Communities auseinanderreißt, die Leute aus ihren Arbeitsplätzen rausnimmt und dann Hunderttausende abschieben will. Wenn man das macht, muss man sagen, okay, wir, die schon da sind und sich integriert haben, ihre Kinder hier haben, ganze Familien, die lassen wir hier, die sich nichts haben zu Schulde kommen lassen. Aber ab jetzt handhaben wir das strenger. Und mit diesen ganzen pseudomoralischen Entscheidungen ist das ähnlich. Also wie gesagt, bisher kein Thema. Es ist auch alles noch unverändert hier. Aber es kann durchaus sein, wenn das dreht weiter, ja, auch vor allen Dingen in die religiös extreme Ecke hier. Wir wollen immer mehr die Trennung zwischen Kirche und Staat abschaffen. Auch unser Kriegsminister ist ja ein Irrer, der Pete Hegseth, der mit dieser religiösen extremen christlichen Kreuzzugsausprägungen vertritt, also auch ganz extrem, kann das auch sein, dass das noch in diese Richtung geht. Wenn jetzt Jens Spahn zurückgetreten ist, wie findet man dann den Nachfolger? Gibt es da schon jemand, der im Gespräch ist?
Die Nachfolge ist Stand Sonntag, später Nachmittag, noch völlig offen. Und Bundeskanzler Merz nutzt den Moment wohl für eine viel größere Rochade.
Inwiefern?
Der Kanzler hat im Sommerinterview bei den Kollegen vom ZDF gesagt, das sei eine Gelegenheit, nochmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken. Also es geht nicht nur um einen Posten, sondern um so ein richtiges Personalkarussell. Und die wollen jetzt eine Sondersitzung machen, zunächst wohl digital, und wollen noch im Juli über die Nachfolge entscheiden. Und da werden gehandelt verschiedene Namen, Kanzleramtschef Thorsten Frey zum Beispiel, der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der CSU-Innenminister Alexander Dobrindt, Fraktionsvize Günther Krings und Gesundheitsministerin Nina Wagen. Das sind so die wesentlichen Namen. Ist nicht auszuschließen, dass noch ein anderer Name dazukommt. Also da wird es wohl noch Veränderungen geben, die auch aufs Bundeskabinett abstrahlen.
Die Regierung ist ja so ziemlich in eine Art Paralyse geraten, wo irgendwie kaum noch was geht und alles, was gemacht wird, wird sofort zerrissen. Glaubst du, dass so eine Umstellung auf dem Schachbrett vielleicht nochmal so eine Neuzündung sein könnte?
Das kann es. Also Spahn war ja einer der tragenden Machtsäulen im März-Kosmos, also war wichtiger Verhandler, wurde da auch gelobt in der ganzen Koalition als ausgebuffter und ja, sehr scharfer Stratege, und der da wirklich bei den Koalitionsverhandlungen gute Arbeit gemacht hat, der auch die Fraktion wohl weitgehend zusammenhielt. Und es gibt da eigentlich niemanden von der Auswechselbank, der da so auf den ersten Blick sofort gehandelt wurde. Also es gibt eine ganze Reihe von Namen, und es kann schon sein, dass, wenn man jetzt die Regierung nochmal umbildet, dass das nochmal neuen Wumms quasi entfachen kann. Es gibt ja diese Wahlen, die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland, wo man ja Sorge trägt, dass da die AfD vielleicht über Gebühr Stimmen abzieht und wo man was dagegen setzen will. Also das kann schon jetzt nochmal so ein Momentum entfachen. Vielleicht wird auch nochmal ein Ministerium umgebaut. Das war ja so, dass der Carsten Linnemann, der wollte ja immer schon das Superministerium Wirtschaft, quasi der Alexander Dobrindt gilt als Verhandler quer durch alle Lager. Also insofern, als Bundespräsidentenamt soll ja entschieden werden bis Herbst, wird eine Frau favorisiert, vielleicht für das Ilse Aigner von der CSU. Also da laufen gerade, glaube ich, jetzt wirklich die großen Fäden zusammen. Und ich bin schon ganz gespannt, welche Entscheidungen es da jetzt geben wird.
Endlich mal was los in Deutschland.
So ist es, ich sag's dir. War sonst bei dir noch irgendwas los in dieser Woche?
Nö, vielleicht nur, dass ich eben in meinem angestammten Feinkostladen war, Grace's Marketplace, und es geschafft habe, nachdem ich von der Feinkosttheke mich weggewegt habe zur Kasse, dass mir ein iPod fehlt, also ein Kopfhörer fehlte. Und ich habe dann angefangen zu suchen, und da ist mir wieder so dieses Amerikanische, diese Mentalität aufgefallen. Ich hatte sofort drei Leute an mir dran, zwei Kunden, die nichts miteinander zu tun hatten, die sowas von unglaublich hilfsbereit waren. Lass mich mal gucken, ich gehe schon mal rauf auf die Straße gucken, wo mir so wieder das unglaublich hilfsbereite, nette Amerika vor Augen geführt wird, so wie ich sie eigentlich immer wahrgenommen habe, und warum ich auch gerne hier bin, weil sich die Leute auch gerade, es ist nicht nur hier so, das ist auch in vielen kleinen Städten so, aber man ist halt eine Community, und weil auch viele Leute von außen kommen, ich ja im Grunde genommen auch, obwohl ich jetzt Amerikanerin bin, aber einer, der mir geholfen hat, ich glaube, der hat den israelischen Akzent, also weil viele Leute auch von außen kommen, geben die sich auch besonders viel Mühe, sich zu integrieren und einen guten Eindruck zu machen. Und in so einer Community wie New York, im Endeffekt kennt auch doch wieder jeder jeden, auch wenn es groß ist. Und man bemüht sich. Und das finde ich dann sehr nett. Und das sind so die Momente, wo ich dann doch froh bin, dass ich hier bin.
Das ist aber in Deutschland mitunter auch so. Ich war jetzt am Wochenende in Hamburg, und da habe ich mein Handy auf dem Tisch liegen lassen im Restaurant. Da ist mir jemand wirklich zwei Straßen hinterhergerannt, weil er mich gesucht hat und weil er mir mein Handy zurückgebracht hat. Also das ist jetzt, Gott sei Dank gibt solche Menschen, und Gott sei Dank ist es gut. Das macht ja so ein bisschen Hoffnung auch. Aber weil du sagtest Feinkostladen, du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass es diese Krankheitsfälle bei euch gab durch verunreinigtes Wasser. Was ist denn daraus geworden?
Ja, das ist jetzt immer schlimmer geworden. Die Dunkelziffer kennen wir nicht, aber wir wissen wenigstens zum Teil, woher das kommt. Das sind vor allen Dingen Salate, die infiziert sind mit Fäkalparasiten, die sich explosionsartig vermehren. Und so richtige Kontrolle darüber hat man nicht. Es ist auch nicht die einzige Sorge. Hier bei mir auf der Upper East Side mehren sich die Legionärsfälle. Das ist ja das, was durchs Wasser übertragen wird. Das sind jetzt Dutzende Fälle. Das ist bei mir hier auf der wohlhabenden Upper East Side. Es ist jetzt auch schon der erste Todesfall aufgetreten. Die untersuchen alle. Man kennt ja diese Wassertower oben auf dem Dach. Die haben ja dann nochmal so ein kleines eigenes Dach. Die werden jetzt alle untersucht auf diese Legionärsteile.
Legionellen heißt das, glaube ich, oder?
Das ist die Legionärskrankheit. Ich weiß nicht, wie es auf Deutschland heißt. Okay. In Deutschland heißt. Aber jedenfalls das. Und dann haben wir die Masern, die sich so weiter vermehren, weil ja die Impfungen also zum Teil abgeschafft werden, zum Teil einfach nur Stimmung dagegen gemacht wird. Dann haben wir die Lebensmittelkontrollen, die an allen Ecken und Enden gestrichen werden, die Vorschriften für Lebensmittelproduzenten. Andere Umweltvorschriften, dass also Chemiefirmen und Datenzentren alles ihr schmutziges Wasser in Flüsse und alles ableiten können. Also man hat wirklich das auch ganz konkret tatsächlich das Gefühl, dass Donald Trump die Vereinigten Staaten zerstören will. Und wenn Menschen dabei sterben, zum Teil dann auch viele, das wird nicht nur billigend in Kauf genommen, es scheint auch willkommen zu sein.
Sandra, bleib bloß gesund. Wir sprechen die Tage weiter und jetzt gucken wir erstmal Fußball. Ich wünsche dir einen schönen Abend und eine gute neue Woche.
Danke, viel Spaß beim Fußballspiel. Tschüss.
Danke dir, tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.